Ja, einen wunderschönen guten Abend. Es ist schön, dass ihr alle gekommen seid zu dieser Bibelstunde. Wir haben eben gesungen, Gott ist mein Hort, er birgt mich gut. Und das ist eigentlich die Überschrift über heutigen Psalm. Wir wollen heute miteinander den Psalm 62 betrachten. Und das ist eigentlich der Grundtenor. Oder ich vermute, dass David diesen Psalm genau aus dem Grund geschrieben, damit er ausdrückt, dass in Gott hat er einen Fels, worauf er sich stützt und dass er in Gottes Gegenwart ganz zur Ruhe kommt. Bevor ich den Text lese, möchte ich zum Anfang beten. Lass uns dazu aufstehen. Ja, Jesus, wir danken dir, dass du uns dein Wort gegeben hast. Ich danke dir, dass wir so wunderbare Dinge wie diesen Psalm 62 vor unseren Augen haben dürfen. Ich bitte dich, dass du ja für unsere Herzen auch das Wort öffnest, dass du tief hineinlegst, dass wir einfach von diesem Psalm beseelt werden, dass wir in dir Ruhe haben, dass wir uns nicht auf die Menschen stützen, sondern auf dich allein. Ja, Jesus, ich bitte dich, dass du uns beim Betrachten dieses Psalmes segnest, dass du auch die Geschwister segnest, die heute nicht dabei sein können. Ja, segne du uns miteinander und schenk mir auch nötige Ruhe, auch Weisheit, auch das weiterzugeben, was du für uns vorbereitet hast. Wir danken dir, dass du da bist und dass du uns segnen willst. Amen. Ja, wie gesagt, wir haben heute einen Psalm, Psalm 62. Da sind 13 Verse, ist kein langer Psalm. Und ich möchte den zuerst ganz durchlesen und danach werden wir den in drei Abschnitte aufteilen und Abschnitt für Abschnitt miteinander betrachten. Psalm 62. Ein Psalm Davids vorzusingen für Jedutum. Meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft. Denn er ist mein Fels, meine Hilfe, mein Schutz, dass ich gewiss nicht fallen werde. Wie lange stellt ihr alle einen nach? Wollt alle ihn morden, als wäre er eine hangende Wand und eine rissige Mauer. Sie denken nur, wie sie ihn stürzen, haben Gefallen am Lügen. Mit dem Munde segnen sie, aber im Herzen fluchen sie. Aber sei nur stille zu Gott, meine Seele, denn er ist meine Hoffnung. Er ist mein Fels, meine Hilfe und mein Schutz, dass ich nicht fallen werde. Bei Gott ist mein Heil und meine Ehre, der Fels meiner Stärke. Meine Zuversicht ist bei Gott. Hoffet auf ihn alle Zeit, liebe Leute, schüttet euer Herz vor ihm aus. Gott ist unsere Zuversicht. Aber Menschen sind ja nichts. Große Leute täuschen auch. Sie wiegen weniger als nichts, so viel ihrer sind. Verlasst euch nicht auf Gewalt und setzt auf Raub nicht eitle Hoffnung. Fällt euch Reichtum zu, so hängt euer Herz nicht daran. Eines hat Gott geredet, ein Zweifaches habe ich gehört. Gott allein ist mächtig und du, Herr, bist gnädig, denn du vergilst einen jeden, wie er es verdient hat. Ja, wir haben einen Psalm von David vor uns. Und da sehen wir gleich in der ersten Zeile, dass es ein Psalm Davids ist. Und dieser Psalm, der spiegelt Davids tiefes Vertrauen auf den Herrn wider, das er trotz Widerstandes besaß. Und David hat nicht wenig Widerstand erleben müssen in seinem Leben. Erstmal hat sein Schwiegervater ihn bis auf den Tod verfolgt und später, wo es schien, dass er mächtig im Reich war, da kam auf einmal sein eigener Sohn und er hat ihn auch ebenfalls verfolgt. Auch viele andere Feinde hat er gehabt. Und er hat wirklich nicht wenig Widerstand in seinem Leben erlebt. Und dieser Psalm, mit diesem Psalm will er einfach ausdrücken, woher er eigentlich seine Kraft hat. Was ist eigentlich sein Halt im Leben gewesen? David war nicht unbedingt ein sehr frommer Mensch. David hat auch viele Fehler in seinem Leben gemacht. David hat viele Kriege geführt. Aber David wird uns auch in der Bibel als ein Mann nach dem Herzen Gottes genannt. Und zwar aus dem einen Grunde, weil er sich immer wieder auf den Herrn verlassen hat. Dass er immer wieder zu dem Herrn flehte und um Vergebung seiner Schuld bat. Er war demütig vor Gott. Dieser Psalm heißt das hier für Jedutun oder dem Vorsänger. Jedutun, das ist ein Name, das war ein Sänger oder ein Musiker im Gottesdienst zur Zeit Davids. Lass uns zwei Verse lesen oder drei Verse aus 1. Chronik lesen. 1. Chronik 25, 1 bis 3. David hat im Gottesdienst verschiedene Dienste organisiert und genauso auch für den Gesang waren viele Leute zuständig und der Jedutun war einer davon. 1. Chronik 25, ich habe hier 2. Chronik aufgemacht, 1 bis 3. Und David und die Feldhauptleute sonderten aus zum Dienst die Söhne Asafs, Hemans und Jedutuns, prophetische Männer, die auf Harfen, Psaltern und Zimbel spielen sollten. Und es war die Zahl derer, die Dienst taten in ihrem Amt. Von den Söhnen Asafs, Sakur, Josef, Netanja, und so weiter. Und Vers 3, von Jedutuns Söhne, Gedalia, Zeri, Jesaja, Hashabja, Matthia, Shimi, diese 6 unter der Leitung ihres Vaters Jedutun, der als prophetischer Mann auf der Harfe spielte, dem Herrn zu danken und ihm zu loben. Wie gesagt, das war ein Vorsänger, vielleicht ein Chorleiter, der die anderen auch angeleitet hat zum Gesang, um den Herrn zu verherrlichen. Und diesen Psalm hat David wahrscheinlich ihn zu Hände geschrieben oder vielleicht heißt das auch, dass dieser Psalm nach seiner Art gesungen wird. Ab Vers 2, Vers 2 und 3 und 6 und 7, das sind so die Verse, die sich wiederholen. Das ist so eine Art Refrain. Und da sagt er eigentlich das Gleiche, nur bestimmte Worte wählt er unterschiedlich. Ich lese erstmal den Abschnitt Verse 2 bis 5. Meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft. Denn er ist mein Fels, meine Hilfe, mein Schutz, dass ich gewiss nicht fallen werde. Wie lange stellt ihr einem alle einem nach? Wollt ihr alle ihn morden, als wäre er eine hangende Wand und eine rissige Mauer? Sie denken nur, wie sie ihn stürzen, haben Gefallen am Lügen. Mit dem Munde segnen sie, aber im Herzen fluchen sie. Diesen Abschnitt habe ich überschrieben, Ruhe in Gott, wenn die Feinde angreifen. Er fängt diesen Refrain an mit einem Satz, meine Seele ist stille zu Gott. Die meisten anderen Übersetzungen, und das ist, glaube ich, auch im Originaltext, heißt das wörtlich, nur zu Gott ist meine Seele stille. Nur zu Gott. Und wir sehen im Verlauf des Psalms, dass er eigentlich beschreibt, dass er sich weder auf Menschen noch auf sein Reichtum verlässt, sondern nur auf Gott. Nur zu Gott ist meine Seele stille. Das heißt, wenn ich in Gegenwart Gottes bin, wenn ich ihm mein Herz ausschütte, dann komme ich erst zur Ruhe. Er erwartet seine Hilfe nur von Gott, nicht von den Menschen und nicht von seinem Reichtum. Denn beides kann täuschen. Bei Gott ist er sicher. Er schreibt nachher, denn er ist mein Fels, meine Hilfe, mein Schutz. Er steht auf einem sicheren Fundament, das ist der Fels. Ihm wird geholfen, in Gott. Und er ist von Gott komplett umhüllt. Der ist geschützt von Gott. Der ist wie in so einer Höhle im Gewitter, dass er geschützt bleibt. Und er sagt, dass ich gewiss nicht fallen werde. Im Originaltext heißt eigentlich nur er, ich werde nicht sehr wanken. Er sagt hier, ja, ich werde Stürme erleben, ich werde Widerstand erleben, aber ich werde nicht sehr wanken. Ich werde, Luther hat es übersetzt, ich werde nicht fallen. Er sagt dir, ich werde vielleicht wanken, so wie ein Schiff, das vor Anker liegt. Und wenn große Wellen aufkommen, der wird auch schaukeln. Der wird vielleicht in bestimmten Radius sich bewegen können. Aber von dieser Stelle wird er nicht weggetrieben, weil er vor Anker sitzt. Und genau so sagt der Psalmist hier, der David, der sagt, ich werde nicht sehr wanken. Ich werde fest an Gott bleiben. Er wird mich beschützen. Wenn wir in Gott unser Vertrauen haben, werden wir trotz Widerstandes sicher stehen bleiben. Wenn wir auch so wie David sagen können, nur in Gott komme ich zur Ruhe. Wenn wir unsere ganze Hoffnung, ganzes Vertrauen auf Gott setzen, werden wir ganz sicher stehen bleiben. Ja, die Stürme, die Schwierigkeiten werden uns nicht erspart bleiben. Genauso wie bei David. Der hat vieles erlebt. Der musste vieles über sich ergehen lassen. Er musste sehr oft fliehen. Er musste sehr oft um sein Leben bangen. Aber der wusste ganz genau, bei Gott bin ich sicher. Und genauso auch wir. Wenn wir wissen, dass wir bei Gott sicher sind, dann werden uns die ganzen Stürme, die ganzen Schwierigkeiten nicht außer Bahn bringen können. Und in Vers 4 spricht er seine Feinde an. Wie lange stellt ihr alle einem nach? Wollt alle ihn morden? Ich glaube nicht, dass das so eine Art Müdigkeit bei David ist, dass er sagt, wie lange noch? Ich meine, wenn er zu Gott geschrien hätte und hätte gesagt, Gott, wie lange wollen Sie die Feinde mich bedrängen? Wann willst du mich erlösen? Aber er spricht die Feinde direkt an und ich denke sogar mit so einem ironischen Unterton und er sagt, wann kommt ihr endlich drauf, dass das sinnlos für euch ist, gegen mich zu kämpfen? Wie lange wollt ihr noch gegen mich gegen mich kämpfen? Er ist sich ganz sicher, dass Gott ihn beschützen wird. Der tritt ihnen ganz siegesbewusst entgegen. Und dann beschreibt er ihr, wie die Feinde ihn gesehen haben. Als wäre er eine hangende Wand und eine rissige Mauer. Also die Feinde haben ihn gesehen, vielleicht war er so in ihren Augen so zerbrechlich, so zerbrochen vielleicht. Der hat sich überhaupt nicht gewehrt, vielleicht in dem Moment. Und deswegen haben sie ihn gesehen wie eine Mauer, die nach einem Erdbeben so halb hängt. Da braucht nicht mehr viel, dass die Mauer komplett umstürzt. Oder eine rissige Mauer, die voller Risse ist. Da braucht man nur einmal Anstupsen geben und dann ist die Mauer hin. So haben die Feinde ihn gesehen. Sie denken nur, wie sie ihn stürzen, haben Gefallen am Lügen. Mit dem Munde segnen sie, aber im Herzen fluchen sie. Sie haben ein Ziel, ihn zum Fall zu bringen. Sie haben ein Ziel, ihn von Gott zu trennen. Und dabei ist ihnen keine Lüge und keine Täuschung zu viel. Er beschreibt sie hier und sagt, haben Gefallen am Lügen. Also, ein Lügner ist schon schlimm. Aber einer, der die Lüge wirklich lieb hat und auch solche fördert, die lügen, das ist noch viel schlimmer. Und er sagt hier, die haben das Lügen lieb, die haben das Gefallen am Lügen. Und dann sagt er, mit dem Munde segnen sie, aber im Herzen fluchen sie. Das heißt, wenn sie mit ihm reden, dann kommt lauter Freundliches hervor. Sie wünschen ihm alles Gute, alles Beste, aber in ihrem Herzen eigentlich hassen sie ihn und verfluchen sie ihn. Ihr Lieben, unser Feind, der Feind unserer Seele, der Teufel, der hat auch nichts anderes im Sinn, als uns vom Ziel abzubringen. Und da ist ihm wirklich auch keine Täuschung und keine Lüge zu viel. Er macht uns manchmal Dinge richtig schmackhaft, die uns eigentlich von Gott abbringen. Er macht uns oft die Sünde ganz harmlos, ganz niedlich und ganz süß, damit wir getäuscht werden, damit wir unsere Augen von Gott abwenden und damit wir in Sünde fallen. Der zweite Abschnitt, das sind Verse 6 bis 9. Aber sei nur stille zu Gott, meine Seele, denn er ist meine Hoffnung. Er ist mein Fels, meine Hilfe und mein Schutz, dass ich nicht fallen werde, Bei Gott ist mein Heil und meine Ehre, der Fels meiner Stärke, meine Zuversicht ist bei Gott. Hoffet auf ihn alle Zeit, liebe Leute, schüttet euer Herz vor ihm aus, Gott ist unsere Zuversicht. Vertrauen auf Gott zu jeder Zeit. Verse 6 und 7 habe ich schon gesagt, das ist der Refrain, das sind die Verse, die sich wiederholen. Verse 2 und 3 und 6 und 7. Nur er wählt hier so ein bisschen andere Worte. Er sagt, auch wiederum, nur in Gott komme ich zur Ruhe oder nur in Gott ist meine Seele stille. Und dann sagt er, denn er ist meine Hoffnung. Er sagt damit aus, ich weiß meine Zukunft in Gottes Händen. Hoffnung hat mit Zukunft zu tun. Wenn wir auf irgendwas hoffen, dann heißt das, das kommt noch. Und er sagt hier, ich weiß, auch die Zukunft, auch meine Zukunft liegt in Gottes Hand. Er ist meine Hoffnung. Und den letzten Satz sagt er, dass ich nicht fallen werde, in Luther-Übersetzung, aber in Original heißt das, ich werde nicht wanken. Beim ersten Mal hieß es, ich werde nicht allzu sehr wanken. Und ich denke, während er diesen Psalm aufschrieb und über die Größe, über die Hilfe Gottes, über den Schutz Gottes nachgedacht hat, ist sein Glauben, als ob ein Stückchen gewachsen. Und er sagte hier mit Sicherheit, ich werde nicht wanken. Nicht nur fallen, sondern ich werde nicht wanken. Ja, die Stürme kommen, aber ich werde felsenfest stehen. Ich werde nicht wanken. Ihr Lieben, wächst unser Vertrauen zu Gott nach jedem Sturm? Oder werden wir immer wieder von Gott abgetrieben? Oder werden wir immer wieder hin und her geweht von jedem Wind, der uns entgegenweht? Und er sagt, bei Gott ist mein Heil und meine Ehre. Auf Gott ruht mein Heil. Mein Heil heißt oder hat mit Rettung oder mit Hilfe oder mit Befreiung zu tun. Heil, Gott wird ihn heilen. Gott wird auch die Wunden, die er erhält, vielleicht in diesem Kampf, er wird ihm heilen. Er wird ihm die Hilfe zukommen lassen. Er wird ihn auch aus dieser Bedrängung auch befreien. Und seine Ehre ist von Gott oder kommt von Gott. Seine Ehre, ich würde sagen, seine Würde, sein Selbstwertgefühl. Wo haben wir unser Selbstwertgefühl gegründet? Das ist für uns ganz, ganz wichtig zu verstehen, wie David das hier meint. Er sagt, meine Ehre, meine Würde, mein Selbstwertgefühl habe ich allein bei Gott, nicht bei Menschen. Nicht meine Taten. Ja, der hat viele, auch gute Taten gemacht. Der hat vieles für das Volk Gottes getan. Aber er sagt, meine Ehre ist allein in Gott. Gott hat mich geschaffen. Und so wie Gott mich sieht, so bin ich auch. Lass uns auch von ihm lernen, dass wir uns nicht von den Menschenmeinungen oder von unseren Leistungen unseren Wert ableiten. dass wir einfach immer wieder in Gottes Gegenwart kommen und da unser Selbstwertgefühl auch nähren in der Gemeinschaft mit Gott. In Vers 9 sagt er, oder in Vers 9 wendet er sich an die Gottesfürchtige. Ich glaube, in Schlachter Übersetzung heißt, ihr vom Gottesvolk. Hoffet auf ihn alle Zeit, liebe Leute, oder die vom Gottesvolk. Schüttet euer Herz vor ihm aus. Gott ist unsere Zuversicht. Er ruft die Gläubigen eigentlich zu und sagt, dass sie immer und nur auf Gott vertrauen sollen. Hoffet auf ihn alle Zeit. Auch in Zukunft. Auch wenn ihr in Bedrängung kommt, denkt daran, der ist euer Schutz. Der ist eure Hilfe. Der ist euer Heil. Vertraut nur auf ihn. Und dann sagt er einen wunderbaren Satz, der mir persönlich ist, der in diesem ganzen Psalm ja, am teuersten geworden. Schüttet euer Herz vor ihm aus. Was heißt ausschütten? Ausschütten, wenn ich ein Glas mit Wasser habe und einfach umdrehe. Dann ist das Glas restlos leer. Da ist nichts mehr drin. Und der ruft die Gläubigen zu und sagt, schüttet euer Herz vor Gott aus. Ihr Lieben, wie sieht unser Gebet aus? Wie sieht unser Gebet aus im Kämmerlein? Versuchen wir da vor Gott eine Rede zu formen, die er hören soll? Oder haben wir schon gelernt, vor Gott unser Herz auszuschütten? Wenn wir die Psalmen von David lesen, besonders die Gebetspsalmen, dann können wir von ihm wirklich lernen, was das heißt, sein Herz auszuschütten. Gott dürfen wir wirklich alles sagen. Gott müssen wir nicht das sagen, was er hören soll, sondern ausschütten, freimachen. Wenn dich eine Sünde bedrückt, du kannst ruhig vor Gott treten. Du kannst vor ihm das ausschütten. Du kannst das mit Namen nennen. Wenn du deinen Job verloren hast, du kannst vor Gott das ausschütten. Du kannst vor Gott das ausbreiten und bei ihm lassen. Ausschütten heißt da lassen. Das ist nicht mehr in diesem Gefäß. Das ist nicht mehr in meinem Herzen. Da habe ich mich auch gefragt, mache ich das auch wirklich vor Gott, wenn ich Sorgen habe, wenn ich Schwierigkeiten habe, kann ich das wirklich vor Gott ausschütten und da lassen? Und da musste ich feststellen, das klappt lange nicht immer. Aber wenn es klappt, dann möchte man jubeln. Dann möchte man springen. Dann ist man erleichtert. Vor allem, wenn einen eine Sünde bedrückt und dann geht man auf die Knie vor Gott und schüttet das von ihm aus. Denn er versteht uns. Er weiß, was in uns ist. Er weiß, was wir für ein Gebilde sind. Wir werden später noch sehen, was wir im Gegensatz zu Gott sind. Wir sind weniger als nichts. Und das weiß er. Das weiß er, dass wir von uns aus nichts können. Deswegen können wir ruhig vor ihm die Seele ausschütten lassen. Restlos leer machen. Der letzte Abschnitt, das sind die Verse 10 bis 13. Aber Menschen sind ja nichts, große Leute täuschen auch. Sie wiegen weniger als nichts, so viel ihrer sind. Verlasst euch nicht auf Gewalt und setzt auf Raub nicht eitle Hoffnung. Fällt euch Reichtum zu, so hängt euer Herz nicht daran. Eines hat Gott geredet, ein Zweifaches habe ich gehört. Gott allein ist mächtig und du, Herr, bist gnädig. Denn du vergilst einem jeden, wie er es verdient hat. Die Macht ist bei Gott und er wird am Ende über alles richten. Er sagt hier, wer sich auf einen Menschen verlässt, der ist verlassen. Im Gegensatz zu Gott sind die Menschen nichts, ein Hauch. Ja, wir sind wertvoll in seiner Hand. Wir sind seine Schöpfung. Aber wenn wir Gottes Macht unserer Macht gegenüberstellen, wir sind nichts, wir sind weniger als nichts, wir sind ein Hauch. Und deswegen sagt er sogar, auch große Leute täuschen auch. Lass uns Jeremia 17 lesen. Jeremia drückt das noch härter aus, was das heißt, sich auf die Menschen verlassen oder auf Gott. Jeremia 17, Verse 5 bis 8. So spricht der Herr, verflucht ist der Mann, der sich auf Menschen verlässt und hält sein Fleisch und hält Fleisch für seinen Arm und weicht mit seinem Herzen vom Herrn. Der wird sein wie ein Dornstrauch in der Wüste und wird nicht sehen das Gute, das kommt, sondern er wird bleiben in der Dürre der Wüste, im unfruchtbaren Lande, wo niemand wohnt. Gesegnet aber ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist. Der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt, der seine Wurzel zum Bach hinstreckt. Denn obgleich die Hitze kommt, fürchtet er sich doch nicht, sondern seine Blätter bleiben grün und er sorgt sich nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern bringt ohne Aufhören Früchte. Er sagt, verflucht ist ein jeder Mann, der sich auf Menschen verlässt. Auch die Fürsten, auch die großen Leute. Wir erleben, dass gerade jetzt in dieser Situation, wo wir im Jahr 2020 viele unruhige Zeiten haben, dass auch schlaue Leute, auch die Leute mit Einfluss, die können einen täuschen. Die können heute eins versprechen und morgen das nicht einlösen oder ganz was anderes einlösen. Man kann sich auf nichts verlassen. Ich persönlich habe ich in diesem Jahr gelernt, wirklich, man kann sich nur auf Gott verlassen. Man kann sich nur auf die Bibel verlassen, indem man in die Bibel hineinschaut und sagt und guckt, was sagt Gott eigentlich zu dieser letzten Zeit? Was hat Gott alles in seinem Plan? Und dann kommt man zur Ruhe. Meine Seele ist stille zu Gott. Wenn wir wissen, aha, das ist auch alles in Gottes Hand. Das ist nach seinem Plan. Und er hat in seinen Worten nichts anderes erzählt. Er hat uns keine rosige Zeiten versprochen für die letzten Zeit. Dann kommt man zur Ruhe. Aber große Leute täuschen. Wenn wir unsere Hoffnung, uns auf die Politiker verlassen, dann werden wir sehr bald getäuscht. Nicht, dass die alle Schlechtes im Sinn haben, sondern weil sie einfach Menschen sind. Lass uns Psalm 146 lesen, Verse 3 und 4. Psalm 146, Verse 3 und 4. Verlasst euch nicht auf Fürsten, sie sind Menschen. Die können ja nicht helfen, denn des Menschen Geist muss davon. Er muss wieder zur Erde werden, dann sind verloren alle seine Pläne. Verlasst euch nicht auf die Fürsten, das sind auch Menschen. Verlasst euch vielmehr auf Gott, denn die Menschen sind endlich. Die Menschen haben nicht grenzenlose Macht. Die Menschen haben nur die Macht, die Gott ihnen zuspricht. In Vers 11 sagt er, verlasst euch nicht auf Gewalt oder auf Erpressung und setzt auf Raub nicht eitle Hoffnung. Er sagt hier einfach, dass wir uns nicht auf den Reichtum, auf das Materielle verlassen sollen. Denn Reichtum gibt einem keinen Halt. Und in diesem Zusammenhang habe ich nachgedacht, wie viele prominente Leute, die sehr, wirklich sehr, sehr viel Geld haben, die haben keinen Halt im Leben. Die müssen zu Drogen greifen. Da fließt Alkohol ohne Ende. Da fließt alles durch die Finger. Die haben keinen Halt. Man denkt einerseits vielleicht als armer Mensch oder arm durchschnittlich in Deutschland, denkst du, Mensch, die haben doch so viel Geld, die sollen doch genießen. Nein, das gibt keinen Halt. Der Halt gibt es nur in Gott, nur in Jesus Christus. Reichtum gibt uns keinen Halt. Und er sagt, verlasst euch nicht auf Gewalt oder auf Erpressung. Ich denke, er will damit sagen, versucht nicht mit Gewalt, um jeden Preis reich zu werden. 1. Timotheus 6. Da wird uns ganz eindrücklich beschrieben, was, wenn wir uns mit aller Gewalt reich machen wollen, wo wir landen. 1. Timotheus 6, Verse 8 bis 10. Wenn wir aber Nahrung und Kleider haben, so wollen wir uns daran genügen lassen. Das heißt, Gott immer danken und sagen, Gott, ich habe für heute genug, ich habe meine Arbeit, ich habe zum Essen, ich habe anzuziehen, danke dir dafür. Lass uns darin genügen. Da sagt er weiter, denn die reich werden wollen, die fallen in Versuchung und Verstrickung und in viele törichte und schändliche Begierden, welche die Menschen versinken lassen im Verderben und Verdammnis. Verlasst euch nicht auf Erpressung. Sucht nicht mit aller Gewalt, um jeden Preis reich zu werden. Wenn das unser Ziel ist im Leben. In 1. Timotheus heißt, die werden in Verdammnis enden. Weil sie in Versuchung kommen mit unrechten Dingen, den Reichtum anzuhäufen. Und setzt auf Raub nicht eitle Hoffnung. Raub ist eigentlich nichts anderes als ja, Reichtum mit unrechten Dingen. Schwarzarbeit. Jemand betrügen. Erste Timotheus 6, Vers 8 heißt das, die reich werden wollen, oder 9, die reich werden wollen, werden in vielerlei Versuchungen hineinfallen. Die werden sich verstricken. Wisst ihr, wenn wir nur nach Reichtum streben und dabei sehen wir vielleicht manche Dinge nicht so eng. Und sobald wir eine unrechte Tat gemacht haben, dann hat uns der Teufel schon am Hacken. Da müssen wir auch über diesen Hacken irgendwie ein Tuch werfen, wenn ihr versteht, was ich meine. Und dann dieser Tuch wird auch noch schmutzig oder zerreißt. Dann müssen wir wieder was anderes. Das heißt, da kommt eine Versuchung nach der anderen, bis wir da enden, was wir hier gelesen haben, dass wir im Verdammnis landen. Wir werden uns quälen. Er sagt, setzt eure Hoffnung nicht auf euer Reichtum. Ja, man darf reich werden. Es ist keine Sünde, Geld zu haben. Er sagt im nächsten Vers oder im selben Vers, fällt euch Reichtum zu, so hängt euer Herz nicht daran. David war selber sehr reich, aber sein Herz hing nicht daran. Er konnte ohne weiteres fliehen. Er hat nicht erstmal sein Gold geschart und dabei sein Leben riskiert, sondern aufs Pferd, seine Leute und weg war er. Aber wir müssen aufmerken hier, fällt euch Reichtum zu. Wir sind irgendwo passiv, oder? Wenn mir irgendwas zufällt, wenn mir irgendwas zuteil wird, tue ich was dazu? Nee. Also der Reichtum kommt auch von Gott. Wenn Gott einen segnet, wenn Gott einem zutraut, dass er ein bisschen mehr Geld hat, dann bitteschön. Aber er sagt, hängt dein Herz nicht dran. Sonst wird wieder dieser Prozess in Gang gesetzt. Du wirst in Verstrickung, in Versuchung fallen. Denn weder Menschen noch Reichtum kann uns Halt bieten. Nur Gott alleine. Sprüche 11, 28. Sprüche 11, 28. Wer sich auf seinen Reichtum verlässt, der wird untergehen. Aber die Gerechten werden grünen wie das Laub. Mir ist aufgefallen, in diesem Vers heißt das auf der einen Seite, die auf ihr Reichtum hoffen oder sich verlassen, und auf der anderen Seite die Gerechten. Man kann nicht beiden dienen. Man kann nicht Mammon dienen, Gott. Also Reichtum ist so eine ganz schwierige Sache. Und deswegen sollen wir nicht auf den Reichtum unser Herz hängen. Und dann sagt er hier, eines hat Gott geredet, ein zweifaches habe ich gehört. Interessant, wo ich das erste Mal diesen Vers gelesen habe, ich habe gedacht, irgendwas passt da nicht. Gott hat einmal gesprochen und David hat zweimal gehört. Aber ich denke, er wollte einfach die Macht Gottes, die Souveränität Gottes, die Macht in seinem Wort in Vordergrund stellen. Er sagt, Gott spricht einmal. Gott spricht einfach. Gott spricht machtvoll. Gott hat die Erde und Himmel geschaffen, er hat ein Wort gesprochen und es ward. Gott braucht nicht zweimal reden. Gott braucht sich nicht korrigieren. Auf der anderen Seite, wir Menschen oder David, der sagt, ich habe aber zwei Dinge verstanden. Ich habe aber zwei Dinge gehört. Wir sollen doppelt hören. Wir sollen immer wieder hören. Wir sollen immer wieder zum Wort Gottes greifen. Wenn Gott einmal spricht, dann ist das an uns, dass wir wirklich aufmerksam sind und dass wir wirklich die Sache zu Herzen nehmen und immer wieder nachforschen. Und David hat zwei Dinge gehört. Zum einen, Gott allein ist mächtig. Gott steht über allem. Und deswegen sollen wir uns nicht auf die Fürsten verlassen, sollen wir uns nicht auf unser Reichtum verlassen, sondern die Macht liegt allein bei Gott. Und er regiert über allem. Aber derselbe Gott, der mächtig, der allmächtig ist, der ist auch gnädig. Und er wird am Ende über allen sein letztes Wort reden. Am Ende wird der Mensch entweder Gottes Macht im Gericht erleben oder seine Gnade in Jesus Christus. Er sagt dir, denn du vergilst einem jeden, wie er es verdient hat. Entweder du hast Jesus abgelehnt, du wirst seine Macht zu spüren bekommen im Gericht, oder du hast Jesus angenommen. Du wirst in volle Züge seine Gnade genießen, und zwar in aller Ewigkeit. Und das ist der große Gott, der einmal spricht, der unabänderlich spricht, und er wird am Ende über alle das letzte Wort reden. Vielleicht ein paar Gedanken zusammenfassend oder ein paar Fragen, die wir mitnehmen können. Ihr Lieben, sind wir in Jesus verankert? Haben wir unsere Ruhe in Jesus? Und das andere, lasst uns lernen, vor Gott, vor Jesus Christus, unser Herz ausschütten. Lasst uns lernen, nicht mit vorgefertigten Gebeten vor Gott treten. Ja, hier, wenn wir in der Gemeinschaft sind, klar, dann formuliert man sein Gebet, dass die anderen also zu Amen sagen können. Aber zu Hause, in deinem Kämmerlein, du kannst Gott wirklich alles sagen. Schütte dein Herz vor ihm aus. Setzen wir unsere ganze Hoffnung auf Gott allein, von dem alles kommt. Amen.